Aristotschka ist ein Land zwischen Ostblock-Idylle der 80er Jahre und dem Transnistrien heute. In Aristotschka spielt Papers, Please, ein Indie-Spiel in 8-Bit-Pixel-Grafik. In dem Spiel geht es um repressive Grenzkontrollen. Der Spieler übernimmt dabei den Job eines Passkontrolleurs. Über die Besonderheiten und die eigene Erfahrung mit der außergewöhnlichen Rolle im Spiel weiht uns Christian Schiffer ein. Er ist Autor des Spielemagazins WASD.
Was es anders macht, ist, dass es den Spieler halt in eine Situation schmeißt, die der Spieler halt nicht kennt und auch mal die andere Seite erleben lässt quasi. Ja? Und zwar nicht die Seite desjenigen, der überwacht wird, sondern quasi die Seite des Überwachers, also des Kontrolleurs. Und das ist halt das Interessante, also dass Papers, Please einen damit halt auch so ein bisschen herausfordert, was die eigenen Ideale und sowas angeht. Am Anfang beginnt man da ja so als normaler Passkontrolleur und kontrolliert und so, und man stellt sich dann, zumindest bei mir dann, hat sich herausgestellt, dass ich dann zu einem richtigen Kontrolletti geworden bin. Und als zum Beispiel dann, irgendwann kriegt man dann Nacktscanner zur Verfügung gestellt. Und ich bin halt im Real Life ein ziemlicher Gegner von Nacktscannern, aber dort dachte ich mir dann so, ach ja, das ist jetzt aber praktisch. Und dieses Spiel sozusagen mit den eigenen ethischen Maßstäben, mit der eigenen Moral, das ist das eigentlich Interessante an Papers, Please.
Auch ich habe Ähnliches beim Spielen von Papers, Please erlebt. Nachdem ich im Spiel mehrmals Bußgeld kassiert habe, um Menschen aus humanitären Gründen die Einreise zu gestatten, wurden meine Frau, meine Schwiegermutter, mein Onkel und Sohn krank. Sie froren und waren dem Tode nahe. Denn weder Heizkost noch Nahrung konnte ich mir mit dem mickrigen Gehalt leisten. Nur durch Schmiergeld würde ich meine Familie retten können. Und so nahm ich ab dem nächsten Tag für jeden verhafteten Einreisenden dieses Schmiergeld mit Charme an. Später wies ich einzelne Eheleute an der Grenze ab, spaltete Familien und unterzog dem vermeintlichen Delinquenten eine Leibesvisitation. Nach ein paar Tagen konnte ich meine Familie wieder ernähren. Doch ich stumpfte ab. Das Schicksal des Einzelnen interessierte mich immer weniger. Schlussendlich wurde ich ein herzloser Technokrat eines unmenschlichen Systems.
Also das Spiel hat ja, glaube ich, 20 verschiedene Enden, und man kann, glaube ich, von, dass man wirklich dann Teil wird der Revolte, bis hin, dass man halt ein gut geschmiertes Rädchen dieser Maschinerie ist, ist da, glaube ich, alles möglich. Aber ich war auch das gut geschmierte Rädchen dieser Maschinerie. Es ist vielleicht auch so, und vielleicht ist das dann auch die Aussage des Spiels, es ist vielleicht auch das leichteste Ende. Ja? Es ist vielleicht auch das Leichteste, was man tun kann. Und vielleicht sogar das Logischste, was man tun kann. Wenn man sozusagen den Held spielt und wenn man sozusagen heroische Taten hat, dann hat das halt große Konsequenzen. Und zwar nicht nur für einen selber, sondern für die Familie selbst. Und also dann doch auch wieder für andere Menschen. Und es ist letztendlich ein Dilemma, das man nicht auflösen kann. Und ich glaube, ich und viele andere Spiele oder auch Leute, die in der realen Welt in der Situation sind, die entscheiden sich dann eben auch dafür, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Und deswegen ist, glaube ich, so dieses Plädoyer des Spiels auch eher so dieses Ding, dass man nicht den Leuten quasi, die das System ausführen, Vorwürfe machen sollte, also nicht den Personen, sondern wenn überhaupt dem System selbst.
Die psychische Metamorphose als Rollentausch ist in dem Spiel gewollt. Der Wechsel zur anderen Seite, zur Seite des vermeintlich Bösen, regt bei vielen das moralische Nachdenken an.
Plötzlich haben wir zwar auch Macht, ja, aber plötzlich haben wir Macht gegenüber Menschen oder gegenüber Personen, die sich in einer Situation wiederfinden, die wir sehr gut kennen. Also jeder weiß vielleicht, auch wenn man jetzt nirgendwo eingereist ist oder auf der Flucht war, aber jeder hat, glaube ich, schon mal das Gefühl verspürt, sich gegenüber einem bürokratischen Apparat hilflos zu fühlen. Und man kann dann nichts tun, man ist dann dieser Autorität ausgeliefert. Und plötzlich wird das eben umgekehrt. Und dann nehmen wir Macht als etwas wahr, was vielleicht eben nicht mehr was ist, was jetzt so wahnsinnig auf Anhieb Spaß macht und uns das eben dann auch zum Nachdenken bringt. Und das finde ich ziemlich clever.
Im Laufe des Spiels gerät man immer mehr unter Zeitdruck. Man muss mehr Regeln beachten, man konzentriert sich zunehmend auf die vielen Unterlagen auf dem Schreibtisch. Dabei geht der Blick für den Menschen, über dessen Einreise man gerade entscheidet, verloren. Die Rolle des Schreibtischtäters, der zunehmend abstumpft, erinnert an die Banalität des Bösen von Hannah Arendt. Die Rolle des Normalus als immanentes Rädchen im Unrechtssystems, Abstumpfung durch ausufernde Bürokratie.
also die Banalität des Bösen hat sich ja auch dadurch gezeigt, dass ja im Holocaust und in der Shoah die Deutschen ja eben genau eben diese Entmenschlichung betrieben haben, aber auch so dieses Statistische. Ja, also so Leute wie irgendwie Himmler, die kotzen mussten, wenn sie irgendwie eine Leiche gesehen haben in so einem Konzentrationslager, aber kein Problem damit hatten, halt Millionen von Menschen umzubringen, solange das nur eine Statistik war. Und Eichmann ist da ja relativ ähnlich. Ich glaube, dass natürlich sowieso diktatorische Regime dazu neigen, ihre Gegner zu entmenschlichen generell. Also da sind die Nazis natürlich das beste Beispiel. Viktor Klemperer zum Beispiel hat immer darüber geschrieben, also ein Linguist, dass die Nazis dann auch immer absichtlich zum Beispiel so Tiermetaphern verwendet haben und so weiter. Ja. Also ihren Opfern auch die menschlichen Rechte halt abzusprechen. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Diktaturen tun. Und ich glaube, dass das Spiel das auch zeigt. Also dieses Ding so, du musst halt in diesem Raster funktionieren und du musst eigentlich deinen Bürojob machen und du hast das hier eigentlich nur mit Zahlen zu tun und nicht mit Menschen. Das Ding ist aber, das Spiel ist dann trotzdem so clever, dass es ja nicht ganz funktioniert. Also man hat ja trotzdem noch so ein paar menschliche Sachen. Also die Menschen dort können ja trotzdem sich noch ein bisschen Individualität bewahren, indem sie halt die Schlupflöcher suchen in dem System, also Sachen halt mit dazulegen oder indem sie halt einfach kurz, wenn es halt geht, die Geschichte erzählen und so. Also ein System kann halt nie total totalitär sein quasi. Ja, das zeigt das Spiel halt auch.
In dem Spiel Papers, Please muss man unter Zeitdruck Pass, Aufenthaltserlaubnis, Arbeitsbescheinigung, Fingerabdrücke, Passanhang auf Ungereimtheiten und Fälschungen überprüfen. Das ermüdet auf Dauer und fordert Fehler. Das Spiel erinnert damit an die Dystopie richtiger Lohnarbeit. Eine weitere Intention des Spiels.
Also Arbeit und Spiel sind ja generell sehr viel mehr verbunden, als man es denkt. Es gibt ja diesen Begriff der Gamification, den ich ein bisschen kritisch sehe, ne? Also dass man Spielmechanismen nutzen kann, um Leute effizienter zu machen in ihrer Lohnarbeit. Ja, also zum Beispiel, indem man ihnen Badges gibt oder irgendwelche Abzeichen oder sie im Level aufsteigen können. Das plötzlich ist dann plötzlich das, was Arbeit macht, soll dann plötzlich Spaß machen. Und es gibt aber auch das umgekehrte Phänomen, nämlich die sogenannte Workification. Also, dass man Mechaniken hat im Spiel, die sich anfühlen wie Arbeit. Ja, jeder, der mal World of Warcraft gespielt hat, weiß, dass sich das anfühlen kann, wie zur Arbeit zu gehen. Da sind dann die Kollegen, man hat einen gewissen Plan, den man da erfüllen muss. Wenn man nicht da ist, gibt es Ärger. Aber auch in Solospielen, ne? Also überall sind noch Fragezeichen bei Assassin's Creed und die muss man jetzt abarbeiten und man muss jetzt das machen und das machen. Und das erinnert stark an Arbeit, ja, auch an so fordistisch organisierte Arbeit. Und das Interessante ist, dass Papers, Please wahrscheinlich durch Zufall das für mich persifliert. Weil es nämlich zeigt, wie nah die Arbeit am Spiel ist und wie viel das miteinander zu tun hat. Und zwar in beide Richtungen. Auf der einen Seite stellt man fest, dass dieses Ausweise kontrollieren am Anfang total Spaß macht. Ja? So dann, dass man dann so da so prüft und dann tut man das da so mit so einer lässigen Bewegung da unter der Scheibe wieder zurückschieben und so weiter. Aber dann merkt man eben auch, dass Arbeit eben auch Stress bedeuten kann, ja, dass man dann eben Fehler macht und dass man sich über diese Fehler ärgert und dass man plötzlich unter Druck steht, ja, weil man ja auch Angst hat, dass man den Job verliert und so weiter, ja, und dann irgendwie zu viel den Abspann sieht. Und ich finde, dass das dieses Spiel sehr gut rüberbringt, so die Vorteile und Nachteile dessen, dass Arbeit oft Spiel ist und Spiel oft Arbeit.
Auch wenn sich das Spiel wie Arbeit anfühlt, man dabei zum herzlosen Beamten mutiert und einem der Moralspiegel vorgehalten wird, das Spiel lohnt sich und brilliert auch durch die detaillierten Geschichten seiner Protagonisten. Am Ende steht da ein Spiel mit einer intelligenten Ideologiekritik und somit ist Papers, Please eines der wichtigsten systemkritischen Spiele der letzten Jahre.